Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe auf DRS2, heute eine weitere Sendung unserer Reihe Europäische Gespräche. Mare Nostrum, unser Meer, so nannten die Römer das Mittelmeer. Griechen, Römer, Phönizier, sie betrieben regen Handel. Aber nicht nur das. In den Kulturen, die in der Antike rund um das Mittelmeer herrschten, sind noch heute die Wurzeln der westlichen europäischen Kultur zu finden. Heute allerdings ist die Situation auch angespannt. Das Mittelmeer ist die problematische Randregion der EU. Finanzkrisen, Konflikte und Flüchtlingsströme sind die großen mediterranen Probleme. Angelo Bolaffi ist politischer Philosoph aus Rom und Direktor des italienischen Kulturinstituts in Berlin. Brigitte Hering unterhält sich mit Angelo Bolaffi über antike Vergangenheit, problematische Gegenwart und utopische Zukunft des Mittelmeerraums.
Ja, für eine Fahrt ans Mittelmeer gäbe ich meine letzten Mittel her. Dieser deutsche Schlager der 50er Jahre symbolisiert eigentlich ganz schön die Sehnsucht der Mitteleuropäer nach dem Mittelmeer, nach dem mediterranen Raum. Und auch wenn man sich mittlerweile Reisen heute überall hin leisten kann, etwas Mediterranes mag man immer gerne in der Schweiz oder hier in Berlin, in Deutschland. Angelo Bolaffi, Sie sind Direktor des italienischen Kulturinstituts und politischer Philosoph. Sie leben hier in Berlin, Sie kommen aus Rom. Jetzt ist Deutschland ein Teil der von Nicolas Sarkozy gebildeten Mittelmeerunion, die seit März diesen Jahres in Kraft getreten ist. Was hat eigentlich Deutschland mit dem Mittelmeer zu tun? Es liegt ja ziemlich weit weg vom Mittelmeer.
Deutschland hat mit dem Meer zweierlei zu tun. Einerseits die Liebe für die Antike, für die Kultur, die aus Griechenland, aus altem Griechenland, aus Rom kommt. Ich würde auch sagen, auch von der anderen Seite aus Jerusalem kommt. Und dann, wenn die heutigen Probleme anschauen, mit der Immigrationspolitik. Das heißt, Deutschland einerseits hat die alte Sehnsucht oder der alte Traum eine Bildungsreise Richtung Mittelmeer, das heißt Richtung Antike, Klassizität. Andererseits hat die soziale, wirtschaftliche, heutige Problematik der Immigration zu regeln. Das heißt, Deutschland muss sich einmischen, weil wenn Deutschland sich nicht einmischt oder Mitteleuropa sich nicht einmischt, wird sozusagen indirekt hereingezogen von der Problematik. Entweder, es gibt ein altes lateinisches Spruch, volenten vater ducunt, nolenten traunt. Das heißt, wenn du was gestalten willst, kannst du was damit anfangen. Wenn du nichts unternimmst, dann wirst du einfach gezogen, in eine Sackzwänge gedrängt. Das heißt, Deutschland oder Mitteleuropa, auch Schweiz, Österreich haben mit Mittelmeer zu tun, weil sonst kommt das Mittelmeer nach Berlin oder nach Zürich.
Also das Mittelmeer geht über die geografischen Begebenheiten hinaus. Jetzt ist das ein gutes Stichwort. Das Mittelmeer ist ja immer mehr als nur eine Wasserfläche. Es ist ein Raum, eine Idee, es ist ein Lebensraum. Und dieses Mittelmeer, das Sie haben es schon angesprochen, das war auch in der Antike schon wichtiges Thema. Man sprach damals vom Mare Nostrum, von unserem Meer. Wer sagt das? Wessen Meer war das Mittelmeer in der Antike?
Das Wort Mare Nostrum ist ein lateinischer Ausdruck. Die Römer haben betrachtet das Mittelmeer als sozusagen ein Hof, in dem die ihre imperiale Macht ausüben konnte. Die Römer waren keine Seemacht. Die mochten das Meer überhaupt nicht. Die benutzten das Meer, aber die waren keine Korsaren, keine Piraten. Man braucht nur zu sehen, wie die Schiffkämpfe geführt haben. Die haben benutzt ein Rostrum, um das andere Schiff anzuhacken und eine Brücke gebaut. Und auf dieser Brücke, die haben wieder wie auf dem Boden den Krieg geführt. Und zweitens, übrigens, ich habe was gefunden, das heißt, das Wort Mar Ionio, Ionio ist das Ionische Meer zwischen Italien und Albanien, ist ein, in der albanischen Sprache bedeutet Mare Nostrum. Es kann sein, dass die Römer haben das Wort Mare Nostrum von dieser Völker übernommen. Das heißt, sie haben betrachtet sozusagen als Ort, in dem die imperiale Macht ausgeübt wurde. Die Römer waren die erste imperiale Macht der Geschichte. Alexander der Große versuchte, aber reüssierte das nicht. Und die Römer haben im Gegensatz zur heutigen Politik der europäischen Regierungen auch die Ausländer, die Bürgerrechte gegeben. Civis Romanus Sum sind alle Leute, die auch nicht in Italien geboren wurden, sondern die die Gesetze Roms anerkannt haben. Es gab sogar viele Kaiser, die kein Römer waren, sondern da waren sozusagen Ausländer, die Römer geworden sind. Und das heißt, dass Rom hat eine integriert. Das heißt, Rom hat das Mare Nostrum als Ort nicht nur der Macht, auch, aber nicht nur, sondern auch als Ort der Integration der Völker, die sozusagen mit Rom, in Rom leben wollten.
Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben gesagt, Römer waren keine Seefahrernation. Sie haben aber doch ein riesiges Reich um dieses Meer herum gebaut, mit Handel, mit Kulturaustausch. Gab es denn diese Idee eines Mittelmeerreiches, gab es die bei den Römern? Hat man da schon weiter gedacht als nur über das eigene Reich hinaus? Hat man schon globalisiert gedacht in der Antike?
Ja, Rom war schon die erste globale Macht. Ob eine Seemacht war, das bezweifle ich. Die Römer wurden von Karthago herausgefordert. Deshalb müssten nach zwei verheerenden Niederlagen von Hannibal, der sogar bis Rom kam, die müssten angreifen und da könnten nicht so den Weg über den Boden, über Spanien, sondern müssten übers Meer gehen. Und deshalb landete in Afrika. Aber ja, am Anfang war für die Ägypten interessant, weil da viel Getreide. Aber im Grunde genommen, Rom wollte sich auf dem festen Boden Europas ausdehnen. Aber eine Weltmacht war schon. Nachher kam Venedig vielleicht. Und dann, man muss nicht vergessen, dass im Grunde genommen die Griechen, die Athener, waren eine Seemacht. Wenn man die Odyssee liest, das war schon die Abenteuer auf dem Meer. Die Römer waren sehr vorsichtig dem Meer gegenüber. Die waren etwas skeptisch.
War denn das Mittelmeer auch schon eine Grenze? Also Sie haben jetzt genannt Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland. Afrika, ist man nach Afrika gegangen, hat man viel Handel betrieben oder auch Kulturaustausch früher schon in der Antike?
Ja, man muss nicht vergessen, wenn man die antike Landeskarte betrachtet, da stand, wo heute Afrika ist, Nordafrika ist, Hic sunt Leones. Das war immer etwas Exotisches, etwas Faszinierendes, aber irgendwie auch Gefährliches. Rom müsste aus wirtschaftlichen und aus Machtgründen die Küste von Afrika beherrschen und müsste deshalb auch das Meer überqueren. Aber sonst hätte das gerne vermieden.
Jetzt gibt es ja die These vom Mittelmeerraum als Wiege der europäischen Kultur oder auch als Wiege der Idee Europa. Woher kommt die? Wo sind die Wurzeln von Europa im oder am Mittelmeer?
Die Wurzeln Europas sind in Athen, Griechenland, wo die klassische Philosophie, die Römer waren kein Philosoph, konnte mit der Philosophie überhaupt nichts anfangen. Die Römer waren Rechtsanwälte, die waren Ökonomen, aber praktische Leute, Machtleute, aber mit dem Denken, gute Schreiber, aber mit dem Denken überhaupt nichts. Ich war ein guter Historiker, aber die Philosophen kamen aus Griechenland, auf der anderen Seite aus was wir Jerusalem nennen, das heißt das Land, wo der Monotheismus entstanden ist, der drei monotheistische Religionen. Und dann Rom. Rom heißt Jus, Recht. Philosophie, Religion, Recht. Das sind die drei Säulen der europäischen Kultur, die sind die drei Säulen der westlichen Kultur. Und die alle drei diese Säulen schauen aufs Mittelmeer zu. Nur die drei zusammen können gut arbeiten. Weil ohne Philosophie, Und ohne Religion, ohne monotheistische Religion reicht das Jus nicht aus. Aber nur mit Philosophie, ohne Jus und Religion, ist ein schwieriges Problem. Plato oder Jesus, sehr schwierig. Und dann, um eine Politik zu betreiben, man braucht, was die Römer hatten. Die Civitas Romana, der Pax Romana, hatte als Grund eine Idee des Rechtes. Und das ist das Fundament der westlichen Zivilisation. Jeder hat ein Recht und dieses Recht wird vom Gesetz geschützt.
Sie haben jetzt diese drei Säulen für europäisches oder für westliche Kultur genannt: Recht, monotheistische Religion und Philosophie. Ist es ein Zufall, dass diese drei Säulen ausgerechnet alle da im Süden des heutigen Europas entstanden sind, in der Mittelmeergegend? Hat dieser Zugang zum Meer etwas damit zu tun?
Ich glaube, man könnte, wenn man Hegel in der Philosophie der Geschichte liest, man könnte behaupten, dass die Kulturen mit dem Wasser zu tun haben. Die älteste Kultur, wie Babylon, sind immer am Fluss, am Wasser. Und sicher, die Entwicklung der Kultur hat mit Handel zu tun. Das heißt, verschiedene Kulturen, verschiedene Völker, verschiedene Stämme haben sich gegenseitig bereichert. Man kann das nicht behaupten für Stämme, die irgendwie im Wald geblieben sind. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass die Kulturen, die europäische Kultur am Meer. Meer heißt Offenheit. Meer heißt Horizont. Meer heißt Gespräch. Meer heißt Bewegung. Wie die Holländer im 17. Jahrhundert behauptet haben, die Freiheit herrscht auf dem Meer. Auf dem Meer gibt es kein Gesetz. Ich glaube, dass insofern die materielle, geografische Bedingungen, das hat übrigens schon Montesquieu dargestellt, spielen eine große Rolle in der Entwicklung der Kultur. Können Sie sich vorstellen, ein Schiff kommt in ein fremdes Land an mit Waren. Was passiert? Wird ausgeplündert oder gelten Gesetze, damit diese Waren wieder mit den dortigen Leuten austauschen können? Austauschen, nicht nur Waren oder Reichtum oder Geld, ist auch Geister, Kultur. Und ich glaube, dass das Mittelmeer ist ein Raum der Kultur, weil es ein Raum des Gespräches. Und was mir Angst heute macht, ist genau, dass das verloren geht. Heute, das Mittelmeer ist eine Mauer geworden. Ist ein Ort, wo die Menschen zugrunde gehen. Statt zu verbinden, trennt. Ich habe irgendwie in einer Tagung gesagt, dass die Mauer, die in Berlin war, ich rede die Mauer als Metapher, jetzt die Mauer ist ein Meer geworden. Die Mauer, die in Jerusalem jetzt gebaut wird oder an der Grenze zwischen USA und Mexiko gebaut wird, diese Mauer ist das Wasser geworden, das Wasser des Mittelmeers. Und das ist kulturell gesehen und auch sozial gesehen eine Tragödie.
Wie ist denn das passiert? Also wie konnte das passieren, dass da, wo früher Gespräch war, heute diese Mauer, wie Sie es genannt haben, ist? Hat das etwas mit den Religionen zu tun? Schiffen wir wieder hin zu einem Clash zwischen den verschiedenen Religionen?
Es braucht nicht mehr einfach die andere zu tolerieren oder die andere nur anzuerkennen, wenn die uns angreifen. Das Problem ist sozusagen, die Differenzen der anderen anzuerkennen, damit die andere bleiben und trotzdem mit uns in Gespräch kommen. Ich glaube, das ist kein Zufall. Der Fall der Berliner Mauer hat einen phänomenalen Schub an die neue Phase der Globalisierung gegeben. Und diese Globalisierung hat mit sich riesige Probleme gebracht, hat Reaktionen hervorgebracht, hat Ängste hervorgebracht, hat Phobien mit sich gebracht, hat materielle Probleme. Man muss sich vorstellen, heute gibt es Leute, die, um ein Heimatwasser zu bekommen, müssen 10 Kilometer zu Fuß gehen und trotzdem, die können mit per Handy sozusagen gleichzeitig erfahren, was in Zürich los ist. Das ist undenkbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Menschen wollen alle nach Europa kommen, wo einfach um die Ecke gibt es Wasser, um die Ecke gibt es ein Krankenhaus. Ich habe mal in Rom mit einem Migranten gesprochen, der bettelte. Ich habe gesagt, wieso bist du hierher gekommen, um zu betteln? Er hat mir gesagt, betteln? Es ist wunderbar hier. Wenn ich hinfalle, ich komme ins Krankenhaus. Wenn ich in die Bar gehe, ich kriege ein Glas Wasser umsonst. Und dafür werde ich in meinem Land so geschlachtet, um Wasser zu bekommen. Wenn einer von uns Fuß tritt in Rom oder in Italien oder in Spanien, das ist gerettet. Und dahinter stehen hunderte Millionen Menschen. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Damals, vor viele, viele Jahren, vor 30 Jahren, hatte Willy Brandt mit Olaf Palme eine Nord-Süd-Kommission extra damals gedacht, um solche Probleme anzupacken, schon damals, Ende der 70er Jahre, passierte nichts. Und jetzt haben wir bitte das Problem auf den Tisch serviert.
Also Europa hat sich ein Stück weit nach Norden verschoben, könnte man sagen. Und der Süden, der Mittelmeerraum, ist zum Konflikt- und Problemraum geworden. Wir haben, was wir noch nicht angesprochen haben, auch den Nahostkonflikt, der ja auch den Mittelmeerraum betrifft. Wir haben die Flüchtlinge, die Sie schon erwähnt haben. Wir haben auch große Probleme in Mittelmeerländern, Spanien, Portugal, Griechenland, die finanziell am Abgrund stehen. Wo führt das hin? Gibt es überhaupt Lösungsmöglichkeiten?
Wenn jemand da auf die Idee käme, sozusagen eine Europa zu spalten in zwei Europas, einmal die Europa der tüchtigen Nordländer und Europa der Südländer, der irrt. Da gibt es kein Europa ohne die Idee des Universalismus. Und griechisch gesagt, Universalismus als katholisch. Ohne Rom gibt es kein Europa. Ohne Athen gibt es kein Europa. Aber auch ohne Berlin, selbstverständlich. Ohne Berlin, ohne Madrid. Und ich glaube, dass wenn Europa sich zu einer Weltmacht aufbauen will, Europa braucht die Tüchtigkeit der Reformländer, die reformierten Länder, aber auch die alte kulturelle Tradition der katholischen Länder. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, weil ich sehe, dass es könnte sein, dass diese große Krise, die eine große Bedrohung war, es könnte sein, dass aus dieser Krise ein verstärktes Europa herauskommt, ein Europa, das eine verstärkte Selbstsicherheit vorzeigen kann.
Sie haben jetzt gesagt, es braucht protestantisches Denken, katholisches Denken. Es gibt mittlerweile auch Länder, die zu Europa wollen oder die schon bei Europa dabei sind in der EU, die auch islamisch sind. Was bedeutet der Islam für ein neues Europa, für ein Denken eines neuen Europas? Funktioniert das? Ist das integrierbar?
Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, es hat immer Städte, Nationen, Erfahrungen gegeben, in denen die verschiedenen monotheistischen Kulturen miteinander gut, nicht nur in Frieden gelebt haben, aber sie haben sogar sich gegenseitig bereichert. Man braucht nur an Sarajevo vor dem Krieg zu denken. Das bedeutet deshalb, dass der Islam nicht für sich unintegrierbar ist. Es hat auch in der Geschichte ziemlich Phasen, in denen die christliche Tradition ziemlich unsagbare Dinge gemacht haben. Und manchmal begeht heute auch Israel, ganz leise gesagt, dumme Fehler, mindestens. Sicher gibt es eine Komponente in der islamischen Kultur, die, wenn falsch ausgelegt werden, könnte zu einer Haltung führen, die nicht unbedingt friedlich ist. Und zweitens, ich glaube, dass die Problematik besteht darin, dass im Moment die muslimischen Länder einen ziemlich komplizierten Widerspruch erleben. Einerseits die enormen Potenziale da sind zur Entwicklung, andererseits die Zurückgebliebenheit im Vergleich zu dem Westen. Und dazu die Erinnerung, wie groß die islamische Kultur gewesen ist. Dieser Widerspruch produziert eine tiefe Frustration, die zur Reaktion bringen kann, die zu fundamentalistischen Taten führt. Dabei spielt die Elite, die islamische Intelligenz, eine ziemlich gefährliche Rolle. Und wenn diese Intelligenz keine Aufklärung durchmacht, keine Reformation durchmacht, dann könnte die Lage sehr gespannt werden.
Dass es auch anders geht, hat man ja schon vor mehreren hundert Jahren in Europa gesehen. Es gab schon das einigermaßen friedliche Zusammenleben von Islam und Christentum.
Es war auch die Conquista, ich meine, es war auch Kriege. Carlo Martello, die alte Geschichte in den Pyrenäen, als die Araber weggejagt wurden, es war schon ziemlich kompliziert. Ja, sicher, wenn man denkt, wie zum Beispiel in Sizilien die arabische Kultur und die christliche Kultur, nicht nur die nordische Kultur, die Hohenstaufen war da. Die germanische Kultur hat eine Vermittlungsfunktion im Mittelmeer gehabt. Sicher, es gibt viele Beispiele, auf die wir uns beziehen können. Andererseits gab es auch Fälle, wo diese Kultur gegeneinander gekämpft haben. Ich glaube, dass sicher, wenn man den Konflikt hinaus lösen könnte, vielleicht das könnte wirklich die Lage beruhigen. Solange die Lage hinaus so gespannt bleibt, da wird ziemlich kompliziert.
Die Tendenz geht ja politisch dahin, in Europa zu einem immer größeren Gebilde zusammenzuwachsen. Die Europäische Union wächst, Länder wollen dazustoßen, die Türkei möchte gerne Mitglied werden. Und gleichzeitig ist es erst 15 Jahre her, dass es einen Krieg am Mittelmeer gab, wo sich verschiedene verhältnismäßig kleine Ethniengruppen voneinander trennen wollten. Ist das nicht ein Widerspruch in sich, dass man probiert, Unionen zu bilden, zusammenzukommen, wenn sich doch immer wieder, wenn große Reiche zersprengen, wenn die Sowjetunion kaputt geht, wenn Ex-Jugoslawien sich trennt und immer noch nicht ganz friedlich nebeneinander herleben kann? Das ist für mich ein Widerspruch.
Ja, ich glaube, die Sowjetunion und die ehemalige Jugoslawien waren Gebilde, die auf eine Annektierung oder sagen wir so zu einer Annexion verschiedener Kulturen und Völker basierten. Und dann die ehemalige Jugoslawien, da war sozusagen ein Sammelsurium von verschiedenen Kulturen, die irgendwie zusammengezwungen waren. Europa wächst zusammen aus mindestens aus zwei Gründen. Auf zwei Gründe und auf eine Voraussetzung. Die Voraussetzung ist die gemeinsame Kultur. Davon haben wir schon gesprochen. Die Bedingungen sind eine geschichtliche und eine geopolitische. Die geschichtliche ist die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges. Nach dieser Erfahrung, die im Grunde genommen war der letzte Versuch, Europa zu vereinheitlichen durch eine hegemoniale Macht. Es hat einmal Karl V. versucht, Louis XIV. Versucht und dann hat wieder Napoleon versucht und dann wieder weiter bis Hitler. Das bedeutet, eine kontinentale Macht will die Europa beherrschen und durch Beherrschung vereinheitlichen. Aber das ist, wie gesagt, eine Annektierung der anderen Nationen. Diese letzte Erfahrung hat bewiesen, dass dieser Weg ist unmöglich. Andererseits, ein Europa aus kleinen Nationalstaaten, und das ist die geopolitische oder geowirtschaftliche Voraussetzung, ein Europa aus kleinen Nationalstaaten kann nicht in der globalisierten Welt die Konkurrenz Schritte mit den anderen Großmächten halten. Wir reden alle von kontinentalen Staaten, einmal Russland, einmal Vereinigten Staaten Amerikas oder Brasilien oder China. Die sind an sich Nationalstaaten, die aber kontinentales Ausmaß haben. Was soll ein Europa zwischen Holland und Belgien und wo die Grenzen 20 Kilometer? Wenn Europa keine einheitliche wirtschaftliche Union bildet, alle die Mitglieder, sogar Deutschland, das an sich der stärkste Staat ist Europas, wird auf die Länge zugrunde gehen. Oder auf eine Nebenrolle in der Geschichte, wo man weiter in Ruhe leben kann, bis jemand wie damals mit Rom, die Barbaren, über die Grenzen kommen.
Also Europa als wirtschaftliche Notwendigkeit. Zielt der Versuch Sarkozys jetzt neben der Europäischen Union noch eine Mittelmeerunion zu bilden, zielt er auf Ähnliches ab, zielt er darauf ab, diese problematischen Mittelmeerstaaten, die finanziell so schlecht dran sind, wieder wirtschaftlich zu stützen, und hat dieses Projekt überhaupt eine Chance?
Nein, ich glaube, dass die Idee von Sarkozy ist nur ein Nachhutgefecht Frankreich. Frankreich hat noch nicht sich damit abgefunden, dass keine imperiale Macht mehr ist. Keiner spricht mehr Französisch. Frankreich ist ein wunderschönes Land, ein wichtiges Land, ein sehr wichtiges Land, das aber keine hegemoniale Macht auf internationaler Ebene haben kann. Deshalb, Sarkozy hat sich gedacht, man muss sozusagen eine Mittelmeersäule aufbauen, damit die andere Säule, die in Mitteleuropa, die kontinentale Säule, besteht, auszugleichen. Aber ich glaube, dass diese Trennung bringt nichts. Wenn Europa wächst als politische, wirtschaftliche Macht, wächst als einheitliches Gebilde, in dem sowohl Mittelmeerländer als auch kontinentaleuropäische Länder zusammenarbeiten.
Schauen wir mal über den Rand dieses Europa raus, nochmal auf die andere Seite oder an die Ränder des Mittelmeers. Es gibt Stimmen, die sagen, man kann die Konflikte, die jetzt wirklich problematisch sind im Süden Europas, im Mittelmeer, im Nahen Osten, man könne damit leben. Ich habe aus einer Tagung, die im Oktober 2009 stattgefunden hat, wo Sie ja auch teilgenommen haben, Angelo Bolaffi, das war eine Tagung der Konrad-Adenauer-Gesellschaft. Und der Historiker Andrea Riccardi hat ein Werk geschrieben, wo er sagt, dass es eine Kultur des Zusammenlebens geben könne zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen, Kulturen, und hat eine sehr utopische Vision entworfen. Ich möchte kurz daraus vorlesen aus dem Tagungsbericht. Da heißt es, der Homo Mediterraneus, der daraus entstehen könnte, würde Einflüsse aller drei großen Zivilisationen, die im Mittelmeer aufeinandertreffen, der römisch-katholischen, der griechisch-orthodoxen und der muslimischen Konfession vereinen. Er wäre nicht geradlinig, sondern auf Dialog ausgerichtet und nähme Ergänzendes und Widerstreitendes gleichermaßen wahr. Er wäre kosmopolit und das Mittelmeer wäre ein polyzentrischer Raum, der sich nicht auf einen Endzustand hin entwickelt, sondern durch einen Prozess des Wechsels geprägt wäre. In meinen Ohren ist das eine schöne Utopie. Was bräuchte es, damit man wieder dahin kommt?
Ich glaube, dass diese große Utopie, was Sie eine Utopie nennen, ist sicher ein Ziel. Aber man braucht oft, wie Max Weber gesagt hatte, man braucht ein weites, großes Ziel zu haben, um was Praktisches zu realisieren. Nur Step by Step ist ganz wunderbar, aber wofür führt der Weg? Manchmal die Utopie zeigen den Weg an, dass die Politik dann praktisch gehen muss.
Angelo Bolaffi, ich danke herzlich für dieses Gespräch. Schön, dass Sie zur Verfügung gestanden haben für ein europäisches Gespräch mit mir. Herzlichen Dank.
Ja, danke. Ich danke Ihnen.
Der politische Philosoph Angelo Bolaffi im Gespräch mit Brigitte Hering über das Mare Nostrum, das Mittelmeer als Ursprung und Zukunft der europäischen Kultur.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.